Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das große, breite und aktuell extrem spannende Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und wenn man in Deutschland nach Experten sucht zu diesem Thema, dann stolpert man mit Sicherheit über Erlangen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Professor Raja Atreya aus Erlangen sprechen zu dürfen. Er ist dort oberärztlich tätig in der ersten medizinischen Klinik bei Herrn Neurath, leitet die Hochschulambulanz und den Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und Herr Atreya, Sie haben auch eine Professur, und das wird auch unser Thema heute sein, für translationale Immunforschung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, lieber Herr Wedemeyer, vielen Dank erstmal für diese freundliche Einführung und die natürlich Einladung zu diesem tollen Format. Freue mich sehr, hier heute partizipieren zu dürfen und freue mich auch auf das gemeinsame Gespräch und die Diskussion.
Bevor wir gleich, sag ich mal so, in medias res gehen und auch zwei aktuelle oder einige aktuelle Publikationen zu diskutieren, erzählen Sie mal ein bisschen mit diesen ganzen neuen Substanzen, die verschiedenen Wirkmechanismen, die in den letzten Jahren ja erfreulicherweise gekommen sind. Wie ist denn der Alltag in Erlangen in der Hochschulambulanz? Kommen da tausende Patienten jetzt neu auf Sie zu und wollen die ganz neuen Substanzen haben? Können Sie das im Alltag überhaupt leisten? Oder ist es, sage ich mal, wir haben ein paar Spielwiesen, die wir jetzt zusätzlich haben, aber eigentlich hat sich gar nicht viel geändert. Wie ist der Alltag der CED-Therapie in Erlangen aktuell?
Ich glaube, eine sehr, sehr gute und auch passende Frage. Zunächst einmal bin ich, glaube ich, sehr froh, dass ich in der heutigen Zeit praktizieren darf und nicht vor, ich sag mal, 25 Jahren, wo wir noch gar keine gezielte Therapie zur Verfügung haben oder hatten. Weil ich denke, mit dieser Einführung der neuen Therapien, wenn man die immer noch neu nennen darf, die ja wirklich basieren auch auf Erkenntnissen hinsichtlich der Immunpathogenese der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und ich glaube, hier sieht man auch sehr gut den Vorteil auch für den Patienten, für die Patientin durch die translationale Forschung, dass es am Ende auch beim Patienten ankommt, dass wir natürlich jetzt eine Therapievielfalt haben. Aber ich glaube, diese drückt auch aus, dass wir natürlich diese auch benötigen, weil noch immer auf alle verfügbaren Therapien nur eine Subgruppe von Patientinnen und Patienten anspricht und wir daher natürlich dann auch alternative Therapieverfahren brauchen. Und in der Tat, ich glaube, das ist auch das Spannende, natürlich haben wir verschiedene Substanzgruppen, die uns zur Verfügung stehen, die auch verschiedene molekulare Zielstrukturen haben und dann entsprechend auch wirken. Und auch mit den molekularen Zielstrukturen kann man oft auch ableiten, einiges hinsichtlich Effektivität und Sicherheit. Und das sind, glaube ich, so unsere Wegweiser, um dann zu entscheiden der täglichen klinischen Praxis, welches dieser ganzen Therapien, die wir denn zur Verfügung haben, sollen wir denn für den individuellen Patienten, der uns gegenüber sitzt, anwenden.
Das ist natürlich die meistgestellte Frage, die werde ich am Ende auch nochmal stellen. Aber nochmal, wissen das die Patienten jetzt schon? Sind die aufgeklärter? Sagen die ganz gezielt, ich will den Wirkmechanismus haben und TNF reicht mir nicht, ich will 23 haben, ich will Lymphozytenmigration hemmen? Oder ist das etwas, was man dem Patienten doch sehr lange ausführlich erklären muss? Ist der Patient informierter heutzutage als früher?
Ich würde sagen, teils, teils. Wir haben leider noch immer Patienten, die wir sehen und Patientinnen, die nach 20 Jahren durchgängiger Steroidtherapie zu uns kommen. Und zwar in den letzten 20 Jahren, wo man ganz klar sagen muss, da ist therapeutisch etwas versäumt worden, wo die Patienten dann sagen, sie wussten überhaupt nicht, dass es da alternative Therapieverfahren gibt, weil sie eigentlich immer mit verschiedenen Dosierungen von Cortison, ich sag mal, sich durch so ein bisschen durchs Leben geschlagen haben, aber letztendlich klar steroidabhängig sind und natürlich auch oft mit entsprechenden Nebenwirkungen. Und das sind natürlich leider noch immer eine sehr große Gruppe von Patientinnen, die eigentlich überhaupt noch gar keinen Kontakt haben mit all diesen zielgerichteten Therapien. Und dann gibt es natürlich in der Tat dann auch die Patientengruppe, die schon einige erfolglose Therapien hinter sich haben, die auch sehr, sehr gut informiert sind und direkt uns auch ansprechen, ist denn nicht kürzlich etwas zugelassen worden aus einer ganz neuen Substanzgruppe und inwiefern könnte denn diese Therapie bei mir helfen? Also von daher muss man da wirklich ganz differenziert auch vorgehen, abhängig davon, welcher Patient und auch mit welcher Krankheitshistorie und auch Therapiehistorie uns gegenüber sitzt.
Jetzt haben wir ja eine Herausforderung, dass wir diese verschiedenen Optionen haben. Die müssen wir in unserem klinischen Alltag an die Frau, an den Mann bringen. Wir müssen informieren. Wenn Sie jetzt so ein Wunschsetting formulieren könnten, welche Strukturen wir brauchen, wie wir eigentlich diese Patienten ja mit komplizierten Krankheitsbildern behandeln wollen, kriegen wir das alles alleine hin? Sie selber haben ja gerade auch publiziert, dass Sie mit Apothekern zusammenarbeiten und dass das letztlich ja positive Effekte hatten. Also wie stellen Sie Strukturen vor und vielleicht ganz kurz mal auf diese ja klinisch-praktische Arbeit hinweisen, die in Inflammatory Bowel Disease, glaube ich, im März ja publiziert wurde?
Ja, in der Tat. Ich glaube, das ist eine Fragestellung, die jetzt nicht nur die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betrifft, sondern wirklich alle immunmedierten entzündlichen Erkrankungen. Ich glaube einfach, gerade bei Patienten mit komplizierteren Krankheitsverläufen, da kann man sicherlich auch diskutieren, wie man das definiert, aber diese Patienten sollten eigentlich auch an spezialisierten Zentren idealerweise behandelt werden oder dann auch entsprechend zugewiesen werden, wenn man vielleicht selber vor Ort merkt, das ist jetzt ein herausfordernder Fall, wo vielleicht auch bestehende Therapiealgorithmen nicht genau greifen. Und das war eine Studie, die Sie jetzt auch darauf angespielt haben, die wir in Inflammatory Bowel Disease gerade letzten Monat veröffentlicht haben. Und zwar ist es die erste randomisierte Studie, wo wir in dem multidisziplinären Teamsetting, was ja eigentlich idealerweise bestehen sollte in der Betreuung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, auch einen klinischen Pharmazeuten, Herrn Johannes Blechschmidt von unserer Apotheke hier vor Ort am Universitätsklinikum Erlangen, hinzugefügt haben. Und wir haben eine randomisierte Studie durchgeführt, wo ein Teil der Patienten eigentlich die konventionelle Behandlung erhalten hat, die konventionellen Vorstellungen bei uns in der Sprechstunde, natürlich mit ärztlichem Kontakt und entsprechendem Austausch. Und das waren alles Anti-TNF-Antikörper behandelte Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Und die andere Gruppe von Patienten, die erhielt noch zusätzlich eine Konsultation durch einen klinischen Pharmazeuten, wo eigentlich eingängig über eine halbe Stunde dann nochmal verschiedene, sagen wir mal, erweiterte Themen auch besprochen wurden, auch hinsichtlich Nebenwirkungen. Und wenn wir dann nach einem Jahr geschaut haben, dann haben wir gesehen, dass die Patientengruppe, wo der klinische Pharmazeut sich noch zusätzlich aktiv involviert hat, dass die über einen Zeitraum von 12 Monaten weniger Nebenwirkungen hatten und dass diese Intervention durch den klinischen Pharmazeuten, diese kontinuierliche Betreuung auch zu einer schnelleren Resolution von Nebenwirkungen geführt hat und auch, und ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, dass die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung, also auch das ist ein wichtiger Endpunkt, der auch die Lebensqualität natürlich mitdefiniert, auch deutlich höher war, statistisch signifikant höher bei den Patienten, die diese zusätzliche Betreuung der klinischen Pharmazeuten bekommen hat. Das heißt, wir sagen eigentlich, wenn man jetzt so ein bisschen nachschaut oder hinschaut auf eine holistische Behandlung der Patienten, dann sollte da eine Inkludierung auch eines klinischen Pharmazeuten, das ist auch belegt durch diese Daten, erfolgen, weil das wirklich auch mit einem Zusatznutzen für die behandelten Patientinnen und Patienten verbunden ist. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen und ich glaube, da gucken wir auch wirklich mit Bewunderung in den Bereich der Onkologie, die das ja sehr, sehr gut umgesetzt haben. Aber ich glaube auch Patienten mit gerade chronischen, lebenslangen, entzündlichen Erkrankungen profitieren wirklich von einem breit aufgestellten multidisziplinären Team, was idealerweise, sagt man, Internist, Gastroenterologen, einen Chirurgen, einen Radiologen, psychologische Betreuung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auch natürlich die pflegerische Komponente, die sehr wichtig ist. Es gibt ja auch den Begriff der IBD-Nurse, der vor allem im angelsächsischen Raum eine ganz höhere Wertigkeit hat als bei uns. Ich glaube, dass auch wir diese Position noch weiter stärken sollten, weil das ganz wichtige Ansprechpartnerinnen und Partner sind, oftmals sogar stärker als die ärztliche Seite, wo die Patientinnen und Patienten ihre Nöte klagen. Und ich glaube, das ist so ein Setting, das wir auch bei der Entzündungsmedizin viel deutlicher umsetzen müssen und hier auch, das muss man auch ganz klar sagen, auch politisch stärker auftreten müssen, um diesen Bereich zu stärken.
Ich glaube, machen Sie einen ganz wichtigen Punkt, das ist ja auch, eigentlich ist es ja grotesk, wir haben neue Medikamente, die ja auch eher Geld kosten, die das Gesundheitssystem belasten und dass wir dann an vielen Ecken einfach die Strukturen gar nicht haben, um ja adäquat Patienten aufzuklären und durch solche Therapien zu führen. Jetzt hier finde ich das ja spannend mit dem Apotheker, den Sie dabei hatten. Jetzt würde ich natürlich fragen, der hat sich zusätzlich gekümmert. Muss es denn Apotheker sein oder hätten wir das doch selber hingekriegt, wenn wir einfach mehr Zeit hätten?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube aber, das hatte ich auch mit Herrn Professor Dörrie, der ja die hiesige Apotheke leitet, auch nochmal diskutiert. Aber ich glaube, da ist einfach nochmal eine zusätzliche Expertise da, die jetzt, sagen wir, über unser Wissen hinausgeht. Sicherlich auch nochmal einen detaillierteren Fragenkatalog, der abgearbeitet wird, weil natürlich nicht alle Patientinnen und Patienten proaktiv vielleicht auch Nebenwirkungen uns mitteilen, sondern die erst im Gespräch entstehen oder durch aktive Nachfrage. Und von daher, glaube ich, können wir aber auch lernen, sagen wir, auch aus diesem Bereich, aus dem klinisch-pharmazeutischen Bereich, so dass ich denke, dass doch dieses zusätzliche Expertenwissen, von dem wir vielleicht auch gerne mit profitieren dürfen, aber da nochmal einen Therapiefortschritt darstellt.
Also wirklich ein spannender Ansatz. Jetzt haben Sie eben das schon angedeutet, dass wir ein bisschen neidisch sind, wenn wir auf die Onkologie gucken. Tumorboards sind einfach etabliert, ohne geht's nicht mehr. Wir gehen so nach einem Schritt weiter, die ganzen molekularen Tumorboards. brauche es ein IBD-Board, ein Entzündungsboard und die ganzen Kollegen, die Sie ja eben schon genannt haben, der verschiedenen Fachrichtungen, dass wir das noch strikter formalisieren und dann am Ende vielleicht sogar für diese Strukturen Geld bekommen?
Ja, in der Tat. Also da bin ich ein ganz starker Verfechter für. Wir haben hier in Erlangen auch schon, ich glaube jetzt seit 8 Jahren mittlerweile, ein Entzündungsboard, was wirklich wöchentlich tagt, unter Führung auch der Dermatologen, Rheumatologen und Gastroenterologen, wo aber weiterhin auch noch weitere Fachdisziplinen hinzukommen. Beispielsweise auch Neurologen, auch Pädiater aus den verschiedenen Bereichen sind anwesend, aus der Rheumatologie und auch aus der Gastroenterologie. Und je nach Fachbereich natürlich dann auch nochmal Konsultationen, gerade bei Patienten mit vorheriger Tumoranamnese, auch aus dem hämato-onkologischen Bereich. Und ich glaube, da sieht man wirklich, weil wir wissen ja, dass gerade bei Patienten mit immunmedierten entzündlichen Erkrankungen einfach eine erhöhte Inzidenz von weiteren Entzündungserkrankungen besteht. Und da kann man sich natürlich idealerweise auch abstimmen, wie man therapeutisch am besten vorgehen kann, mittels Kombination von Therapien oder idealerweise sogar mit einer Therapie, die vielleicht beide entzündliche Erkrankungen behandeln kann. Das heißt, ich glaube, gerade bei diesen Patienten, wo verschiedene, sagen wir mal, Komorbiditäten oder auch anamnestisch zu berücksichtigende Faktoren vorliegen, sollte solch ein Entzündungsboard, wenn man es so nennen darf, vorherrschen. Und das Gleiche kennen wir auch natürlich mit der Konsultation mit unseren chirurgischen Kollegen, die natürlich je nach Dringlichkeit auch täglich stattfinden muss. Aber auch hier haben wir ein regelmäßig monatlich stattfindendes Treffen, wo wir wirklich solche elektiv operative Fälle nochmal gemeinsam diskutieren und dann auch überlegen, kann man hier nochmal eine medikamentöse Therapie einleiten oder wäre es nicht schlauer, jetzt auch geplant, lieber die chirurgische Option auszuwählen. Und ich glaube, solche Sachen zeichnen auch ein Zentrum aus, glaube ich, dürfen auch verlangt werden von einem Zentrum, weil es ist ja immer auch die Frage, was zeichnet denn ein Zentrum überhaupt aus? Und ich glaube, diesen Weg müssen wir weiter beschreiten, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es auch mit einer Optimierung der therapeutischen Outcomes für den Patienten, für die Patientin verbunden ist. Und in der Tat, wir müssen es institutionalisieren, solche Boards, und dann auch entsprechend abbilden, weil ich glaube, das ist einfach ein notwendiger nächster und aus meiner Sicht auch logischer Schritt.
Ja, ich glaube, müssen wir wirklich gemeinsam Lobby für treiben. Wir tun das aus der Fachgesellschaft. Es braucht natürlich Ressourcen, um diese Boards zu etablieren. Aber ganz am Ende setzt man natürlich dann Ressourcen viel besser ein. Die Patienten profitieren. Und gerade bei einer Erkrankung, damit komme ich zum nächsten Thema, das haben Sie auch schon angedeutet, wo wir zwar echt total spannende Entwicklungen haben, aber wir natürlich weit, und jetzt sprechen Sie mit Heiner Wedemeyer, weit von den Erfolgen der Virushepatitis-Behandlungen weg sind, wo wir ja die personalisierte Therapie verlassen haben, weil wir einfach eine kurze Therapie haben, die bei jedem ausheilt, sondern wir reden halt von Ansprechraten, die so sind, dass viele Patienten keinen langfristigen Nutzen haben. Und deswegen meine Frage an Sie, vielleicht auch so ein bisschen Einblick in Ihre Forschungsarbeiten zu geben. Wie weit sind wir denn, dass wir verstanden haben, warum zum Beispiel Anti-TNF jetzt nicht wirkt? Und dann natürlich die große Frage, gibt es die Vortestung, die mir sagt, aus dem Blumenstrauß nehme ich bei dem einen Patienten die gelbe Blume, bei dem anderen die rote Blume und beim dritten die Topfpflanze, mit der ich mich zufrieden gebe? Wo geht die Reise hin? Werden wir dieses super personalisierte Therapiekonzept, von dem wir alle träumen, auch realistisch erleben?
Glaube ich, eine sehr treffende Frage, weil in der Tat, davon sind wir noch weit entfernt. Das muss man leider so sagen. Wir haben keinen Biomarker, den wir in der klinischen Praxis einsetzen, der uns das Therapieansprechen vorhersagt, auch vor Einleitung der Therapie. Das wäre ja so ein bisschen die Basis einer personalisierten Medizin. Und ich glaube, das sagt schon einiges aus, dass wir 20 Jahre nach Zulassung der ersten gezielten Therapie, dem Anti-TNF-Antikörper Infliximab, noch immer keinen Biomarker, weder für diese Substanz noch für andere Substanzen haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, sehe ich auch noch keinen am Horizont, wo ich jetzt sage, naja, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Praxis erreicht. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu pessimistisch, aber man ist dran. Und ich glaube, das liegt auch daran, die Daten, die wir sehen, dass eine Subgruppe von Patienten profitiert, weil wir, glaube ich, die Erkrankung an sich noch nicht klar genug identifiziert und charakterisiert haben. Ich glaube, das, was wir immer noch als Colitis ulcerosa und Morbus Crohn bezeichnen, das wird den vielfältigen Krankheitsentitäten, die dahinter versteckt sind, nicht gerecht. Und ich glaube, wir sind noch nicht in der Lage, diese Subgruppen zu klassifizieren. Meiner Meinung nach Solange wir noch nicht mal in der Lage sind, die Subtypen der Erkrankung zu klassifizieren, werden wir auch nicht in der Lage sein, einen Biomarker für medizinische Therapien zu finden, der für das Gros der Patienten letztendlich anwendbar ist. Ich glaube, diesen ersten Schritt müssen wir gehen und vielleicht nur als Beispiel, und ich glaube, das ist jedem gewahr, der auch Patientinnen mit Morbus Crohn behandelt, dass der ileale Morbus Crohn etwas komplett anderes ist als der Morbus Crohn mit Kolonbefall. Wir wissen, egal welche Therapie Sie nehmen, das Therapieansprechen im Ileum ist immer deutlich niedriger. Ich glaube, das kennen wir auch alle in der klinischen Praxis, wenn wir da einen Ulkus haben und sehen, wird es oft sehr, sehr herausfordernd für uns, da eine entsprechende Abheilung der Darmschleimhaut hinzubekommen. Und es gibt sehr viele sehr gute Daten, die auch zeigen, dass sowohl der genetische Hintergrund, die mikrobiellen Strukturen, die da beteiligt sind und auch die molekularen Abläufe auf Ebene beispielsweise Entzündungszellen oder auch Entzündungsmediatoren komplett unterschiedlich sind. Und ich glaube, hier müssen wir einfach besser werden, diese Subtypen zu klassifizieren, um dann letztendlich im nächsten Schritt für diese Subgruppe vielleicht einen Biomarker zu finden, der für eine spezifische Therapie uns das Therapieansprechen voraussagt. Aber wie Sie schon angedeutet haben, das ist ja die eine Seite. Wir möchten gern verstehen, welche Therapie wir für welchen Patienten anwenden können oder mit der besten Wahrscheinlichkeit anwenden können. Aber wir verstehen auch nicht, warum spricht denn überhaupt ein Patient nicht auf eine eingeleitete Therapie an? Wir kennen natürlich bei Anti-TNF-Antikörper, die Sie ja schon angesprochen haben, dass Patienten das Ansprechen verlieren. Das erklären wir uns oft so mit der Pharmakokinetik. Vielleicht bildet der Körper Anti-Drug-Antikörper und die Wirksamkeit lässt nach. Aber wir haben oft genug auch Patienten, die hervorragende Talspiegel haben, keine therapeutischen Anti-Drug-Antikörper und trotzdem haben wir ein Therapieversagen. Und ich glaube, da müssen wir auf der molekularen Ebene nachschauen, wodurch ist dies bedingt. Und in der Tat haben wir auch eine Studie durchgeführt, wo wir erstmalig auch in der Entzündungsmedizin bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einen Resistenzmechanismus identifizieren konnten, wo wir gesehen haben, dass Interleukin 23, also auch ein Botenstoff, der in der Darmschleimhaut von antigenpräsentierenden Zellen, den Makrophagen, produziert wird, letztendlich dazu führt, dass die eingeleitete Anti-TNF-Therapie oder die bestehende Anti-TNF-Therapie zu keinem therapeutischen Erfolg führt, weil letztendlich dann der Immunophänotyp in der Darmschleimhaut verändert wird. Das heißt, wir haben eigentlich eine andere molekulare Signatur der Erkrankung und deswegen wirken die Anti-TNF-Antikörper nicht, weil es letztendlich durch Interleukin 23 zu einer Veränderung kommt. Und das passt dann vielleicht ganz gut, was wir auch in den klinischen Studien, auch in der klinischen Praxis sehen, dass Inhibition von Interleukin 23 insbesondere sehr erfolgreich ist bei Patienten, die vorher gegenüber einer Anti-TNF-Antikörpertherapie erfolglos exponiert waren. Das heißt, hier sieht man so ein bisschen vielleicht, dass man diese identifizierten Resistenzmechanismen dann auch in der Klinik nutzen kann. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, kann man das vielleicht auch auf weitere Therapien erweitern? Und das würde uns dann natürlich auch so eine Sequenz dann präsentieren, wenn diese eine Therapie nicht wirkt. Das muss man dann leider akzeptieren. Aber welche Therapie hat dann die beste Wahrscheinlichkeit, einen Therapieerfolg wiederherzustellen?
Also es ist total spannend und es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir ja nicht nur Substanzen anwenden, sondern versuchen eben zu verstehen, was da dahinter steckt. Und da sind wir in Deutschland ja gut aufgestellt, haben tolle Arbeitsgruppen vom ganz Norden in der Republik über Bundeshauptstädte bis in südliche Gefilde, wo wirklich spannende Arbeiten gemacht wird. Aber jetzt so ein bisschen zum Ausblick gegen Ende dieses Podcasts mit Ihrem Wissen, mit dem zunehmenden Verständnis. Das eine haben wir gesprochen, der Wunsch ist, ein Biomarker-Panel zu haben, ob ich A, B oder C einsetze. Was glauben Sie, wenn Sie so ein bisschen in die Glaskugel gucken, wo die Reise hingeht? Ist es nur A, B, C? Bleiben wir bei diesen Sequenztherapien? Sie haben eben gesagt, es hört man natürlich irgendwie IL-23 und Anti-TNF. Warum setzt sich das nicht zusammen ein als Target? Also Stichwort Kombinationstherapien. Was denken Sie, wo wir in 5 Jahren stehen? Weil wir werden ja nicht alle Kombinationen, es wird ja unmöglich sein, alles, was man theoretisch gerne hätte, Sequenz, Kombination, im alten Studiensetting prospektiv zu evaluieren. Das wird ja praktisch nicht gehen. Also A, wie gehen wir mit diesem Problem um und B, wo geht die Reise hin?
Also in der Tat, es ist ja die Frage, wie können wir, sagen wir mal, diese therapeutische Grenze, die wir immer wieder erreichen, vielleicht durchbrechen, auch mit höheren Ansprechraten. Und da gibt es in der Tat jetzt ja auch erste Ergebnisse von randomisiert kontrollierten Studien. Ich glaube, wir alle haben vielleicht in verschiedenen Settings schon persönliche Erfahrungen gesammelt, insbesondere wenn es vielleicht 2 immunmedierte entzündliche Erkrankungen vorliegen, die jeweils mit einem verschiedenen Therapeutika behandelt werden. Aber es gibt ja eine randomisiert kontrollierte Studie, wo in der Tat auch ein Anti-IL-23-Antikörper, das Guselkumab mit dem Anti-TNF-Antikörper Golimumab kombiniert wurde über 12 Wochen in der Vega-Studie. bei Patienten mit einer moderat beschweren Colitis ulcerosa. Und hier hat man in der Tat durch die Kombination der Therapien einen substanziellen Benefit im Vergleich zu den jeweiligen Monotherapien gesehen und hat dann, auch wenn die Kombinationsgruppe dann deeskaliert wurde auf eine Monotherapie mit dem IL-23-Antikörper Guselkumab, auch nach einem Jahr noch immer einen therapeutischen Benefit gesehen. Und aktuell laufen auch Studien, da sind gerade auch erst abgeschlossen worden, auch in der Phase 2, wo man sogar diese Patienten über ein Jahr behandelt hat oder auch darüber hinaus. Und ich glaube, das wird sehr spannend sein zu sehen, inwiefern dann die Patienten da langfristig profitieren können von dieser therapeutischen Option.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, jetzt mal die Vega-Studie haben Sie erwähnt, die Daten sind ja da. Machen Sie das im Alltag jetzt, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, Mensch, ich möchte das jetzt haben. Wie wählen Sie aus? Wer soll das kriegen? Dann haben wir die Zulassungssituation, Reimbursement etc. Wie geht man damit um mit solchen Daten, die ja spannend sind? Sie sind verfügbar. Und jetzt?
Also aktuell ist es nicht so, dass wir das so in dem Alltag anwenden. Muss man ganz klar sagen, es ist ein erstes Ergebnis der Phase 2 Studie, auch mit gutem Sicherheitsprofil. Wobei, über 12 Wochen ging diese Phase. Da werden wir sicherlich weitere Daten benötigen. Aber das ist etwas, was wir nicht jetzt in der Breite einsetzen. Es gibt sicherlich individuelle Fallentscheidungen bei bestimmten Patienten mit sehr herausforderndem Krankheitstyp, wo so etwas interdisziplinär überlegt werden kann. Klar, man tut sich einfacher, wenn man vielleicht sieht, okay, rheumatologisch brauchen die vielleicht einen Anti-TNF-Antikörper, die sprechen aber luminal nicht an und dann geben wir einen IL-23-Antikörper dazu. Das heißt, sowas sollte aber auch in wirklich, meiner Meinung nach, in spezialisierten Zentren durchgeführt werden, die auch entsprechende Erfahrungen haben. Aber ich glaube, unser Weg wird in diese Richtung gehen. Aber, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir brauchen mehr Daten und ich glaube, es ist nicht nur die Kombinationstherapie, sondern manchmal vielleicht auch eine Sequenztherapie, dass wir sagen, wir haben hier vielleicht eine Induktionstherapie, die sehr, sehr stark wirkt, aber dann haben wir hier vielleicht ein Therapeutikum, was sehr gut zur Erhaltung beiträgt, um zu verhindern, dass die Entzündung zurückkommt. Also ich glaube, so entwickeln sich vielleicht auch verschiedene neue Therapiekonzepte mit Kombination von Therapien, wo wir hoffentlich dann weitere therapeutische Fortschritte erzielen können. Und ich glaube, wichtig auch, dass wir die auch begründen können, weil ich glaube, 1+1 kann jeder von uns machen. Das ist nicht sehr schwierig zu kombinieren. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine molekulare Grundlage, wo wir sagen, wenn wir das hier inhibieren, vielleicht auf epithelialer Ebene, und hier nehmen wir vielleicht etwas, was mehr auf mukosaler Ebene wirkt, das wäre für mich sicherlich eine sehr gute Kombination. Und ganz zum Schluss, Kombinationstherapien müssen ja nicht nur medikamentös begründet sein. Es kann ja durchaus auch eine Kombination aus vielleicht diätischen Ansätzen sein. Hier laufen ja sehr, sehr viele Studien und weiterhin noch medikamentösen Therapien. Deshalb, vielleicht entwickeln wir so auch ganz neue Therapieverfahren hoffentlich.
Aber damit zeigt das für mich doch das, was Sie sagten, wir brauchen diese Boards, weil im molekularen Tumorboard legen wir die Grundlage dafür, dass wir bei einer spezifischen Signatur einen Off-Label-Antrag stellen bei den Kassen, weil im Tumor, obwohl dafür die Substanz nicht zugelassen ist, ich vielleicht die Substanz einsetzen kann. Und das brauchen wir doch auch für dieses komplizierte Setting, wo wir eben, wie gesagt, nicht für jede Sequenzkombination langfristig prospektiv randomisierte Studien mit 300 Patienten pro Arm haben werden.
Ja, in der Tat, da brauchen wir einfach noch mehr Daten, welche Biomarker hierfür geeignet sind. Und natürlich, die muss man entsprechend validieren. Aber ja, das sollte man in solchen entsprechenden Boards dann auch gemeinsam besprechen, auch gemeinsame Marker festlegen, die auch standardisieren, die Evaluation, und dann wirklich die bestmöglichste Therapieentscheidung gemeinsam treffen.
Jetzt letzte Frage. Brauchen wir noch mehr neue Ansätze, Therapien in der CED-Therapie, weil das alles, was wir haben, plus Ernährung, plus Mikrobiommodulation, reicht doch eigentlich erstmal? Oder brauchen wir noch mehr oder komplett neue Ideen und Ansätze?
Das passt sehr gut, da kann ich aus einer praktischen Erfahrung von heute berichten, weil ich heute in der Tat einen Patienten der Sprechstunde hatte, der jetzt schon 5 Substanzgruppen hatte. Operation, ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen, war bei diesem Patienten keine Option und wir hatten vor 3 Monaten die 6. Substanzgruppe genommen zur Therapieeinleitung und Patient hat jetzt wirklich ein hervorragendes therapeutisches Ansprechen. Das heißt, ich glaube, es natürlich, wir wissen, je mehr erfolglose Therapien vorangegangen sind, desto schwieriger ist es, ein therapeutisches Ansprechen zu erzielen. Aber nichtsdestotrotz, das zeigt, wir haben noch immer Patienten, die von den gängigen oder vorhandenen Therapien nicht profitieren. Und wir brauchen eine Therapievielfalt. Und ich rede jetzt nicht von dem 5. Vertreter einer bereits bestehenden Substanzgruppe, sondern ich glaube, die Entdeckung von neuen molekularen Zielstrukturen, entsprechenden Therapien mit einem guten Sicherheitsprofil, die dagegen entwickelt werden. Und sicherlich auch Bereiche, die wir vielleicht noch gar nicht so in unser Therapiealgorithmus eingenommen haben oder die Zugang dazu gefunden haben, beispielsweise auch zelluläre Therapien, weil wir auch eine Studie hier durchgeführt haben mit einem Transfer von autologen regulatorischen T-Zellen, wo man also quasi die antientzündliche Seite stärkt und nicht nur die entzündliche Seite inhibiert, Und ich glaube, das sind solche Therapiefortschritte, die natürlich durch weitere Studien bestätigt werden müssen, die vielleicht nochmal ganz andere therapeutische Ebenen uns öffnen.
Total spannend, Herr Ettringer. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Und mir hat dieser Podcast gezeigt, wir brauchen mehr Professoren wie Sie für translationale Immunforschung bei CED. Das lohnt sich wirklich. Und am Ende zeigt, dass diese Wissenschaft, diese Forschung am Patienten, dass die einen Nutzen davon haben, von diesen Ergebnissen. Ich bedanke mich bei Herrn Ettringer. Herzliche Grüße nach Erlangen. Und liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, bleiben Sie uns gewogen. Schicken Sie uns Hinweise, wenn Sie Wünsche für Themen haben. Und Sie finden auch hier im Podcast, im Shownotes, noch ein paar Informationen, auch Querlinks zu den Studien, die Herr Ettringer genannt hat. Also nochmal herzlichen Dank und schöne Grüße in den Süden der Republik.
Vielen Dank, Herr Wedemeyer, für das schöne Gespräch.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.